Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Buchzeichen.
Präsentiert von buch.ch, Ihrer Schweizer Online-Buchhandlung.
Immer am Freitagnachmittag stellen wir Bücher vor, wo wir denken, die könnten Sie, geschätzte Hörerinnen und Hörer, interessieren und faszinieren. Am Mikrofon ist der Mike Lamar und unser erster Ausschnitt ist gerade ein bisschen blutig.
Der Mörder hat ihm nachträglich die Offiziersmütze auf den Kopf gesetzt. Auf die linke Wange von Oberst Meyer hat er ein Abziehbild mit einem Schweizer Kreuz geklebt. Der Gerichtsmediziner nimmt an, dass der Schuss um 6 Uhr gefallen ist. Zu dieser Zeit war niemand im Haus.
Ein Opfer mit einem Schweizer Kreuz auf den Backen also, makaber. Und doch gleichzeitig irgendwo durch ein gut Schweizerisch, der Tatort von selbem Mord. Und tatsächlich steht unsere heutige Buchzeichensendung unter dem Motto Tatort Schweiz. Unsere beiden Redaktoren Anita Richner und Christian Schmid präsentieren in dieser halben Stunde 3 neue Krimis, die in unserem Land spielen. Christian Schmid, wo genau spielt jetzt der Roman, wo wir vorhin den kurzen Ausschnitt daraus gehört haben?
Der kurze Ausschnitt war aus AW Helvetia von Manfred Fischer. Der spielt in Zürich. Und in einem kleinen Ostschweizer Ort, im Roman heisst der Urwil, gleicht aber im Film Frauenfeld. Der zweite Roman, den ich vorstelle, Freitod der 13. von Peter Henny, der spielt in Bern.
Und Anita Richner, wohin führt uns der Roman, den Sie mitgebracht haben?
Mein Krimi, der führt uns ins Engadin und auf Zürich. Er heisst «Stirb, schöner Engel», geschrieben hat der Stefan Pörtner.
Also, wir haben Bern, Zürich, Ostschweiz und das Engadin. Die Tatorte sind schön in der Schweiz verteilt, wenn man in diesem blutigen Zusammenhang von schön kann reden. Jetzt wollen wir aber nicht wissen, wo es passiert ist, oder nicht nur wissen, wo es passiert ist, sondern auch, was passiert. Zum Beispiel Christian Schmid in «Freitod der 13. von Peter Henny.
Es ist der 4. Juli 2009, ein Samstag. Der Berner Tochter Marco Zuber hat Notfalldienst. Etwa um 17:30 am Abend schaut das Telefon. Er sollte eine ID-Gestell danach für einen Toten den Schein ausfüllen. Er hat sein Auto nicht, schnallt den Koffer aufs Velo, macht das Navigationsgerät mit Klebstreifen am Guidon fest, tippt das Ziel ein und fährt los. Am Ziel, an einem peppigen Stadthaus, tut Frau Raselli Türen auf. Sie ist Nachbarin vom Toten, dem Kunstmaler Heinz Schwander. Er sei todkrank gewesen. Krebs heiger gehabt, sagt Frau Raselli. Der Marco Zuber fragt, redt, schaut, untersucht den Tod, der auf dem Bett liegt, findet nichts Auffälliges und kreuzelt auf dem Formular natürlicher Todesfall an.
Aber jetzt ist es eben ein Krimi, drum nehme ich mal an, der Todesfall ist alles andere als natürlich, oder?
Ja, wenigstens gibt es gegen den natürlichen Todesfall Einspruch. Wir sind im Sitz von der Swissurance am Montagmorgen. Morgen. Dort liegt die Todesmeldung vom Schwander auf dem Tisch. Der Schwander hat eine Lebensversicherung gehabt mit einer Suizidklausel. Geld? Es geht um 500'000 Steine, gibt's nur, wenn der Schwander nicht hat Selbstmord gemacht. Der Mäder findet, wir sollten da noch einmal nachbohren beim Doktor, von wegen natürlich. Die Lisa und der Beutler finden eher nicht, weil formell alles stimmt. Der Mäder setzt sich durch, die Lisa soll dem Doktor noch einmal anrufen. Sie macht das, sagt Marco Zuber, dass es um eine Suizidklausel geht, fragt noch einmal, ob er zu dem natürlich stehen. Und der Zuber sagt, ja klar. Von dann an hat er keine ruhige Minute mehr, weil er nicht mehr sicher ist, ob er die Untersuchung wirklich in der Ordnung hat gemacht.
Und damit ist also der Fall lanciert sozusagen.
Jawohl, richtig. Zuerst läutet der Zuber dem Hausarzt vom Schwander an. Für den ist der Fall klar, todkrank sei der Schwander gewesen, Todesursache natürlich, Punkt, fertig. Der Zuber geht ins Internet und findet dort heraus, dass in Deutschland jedes Jahr 11 bis 22'000 natürliche Todesfälle nicht natürlich sind. Heimat Sterne noch einmal hat er aufgefuscht. Jetzt geht er auf Tutti, geht noch einmal ein Sterbeort, findet der Prospekt von der Sterbehilfeorganisation Thanatos, scheucht die Kinder vom Schwander auf und macht sie Zweifel offiziell. Die Polizei kommt ins Spiel, man muss den Schwander wieder ausgraben. Sein Tod war nicht natürlich. Und jetzt kommt es zum Showdown zwischen Marco Zuber, Swissurance-Agentin Lisa und dem Hofer von Thanatos. Wer hat da beim Schwander warum nachgeholfen. Das ist der Fall.
Weiter wollen wir aber nicht gehen, da mit Freitod, der 13. Die Spannung soll erhalten bleiben. Geschrieben hat das Buch der Peter Henny. Anita Richner, gehen wir zum Roman «Stirb, schöner Engel» vom Stefan Pörtner. Was ist dort alles los?
Das ist ganz ein Haufen los. Der Krimi spielt auf drei Zeitebenen, 1973, 1990 und 2009. In jedem von diesen Jahren passiert ein Mord. Das Buch fängt an 1973, es ist der 9. Dezember 1973. Können sich vielleicht gewisse Leute noch erinnern, das war ein sogenannter autofreier Sonntag, den es damals gegeben hat. Und an diesem Tag, in einem noblen Wintersportort im Engadin, findet man die Leiche von einer jungen Frau. Die Frau heisst Heidi Zkracken. Die Frau liegt ein bisschen auf eine spezielle Art im Schnee. Eigentlich liegt sie auf dem Bauch, aber das Gesicht ist verdreht und schaut in den Himmel rauf. Also der Mörder hat ihr wirklich regelrecht den Hals umgedreht. Also sehr brutal. Die Heidi Zkracken war eine schöne, eine lustige, eine lebenslustige. Hat auch diverse Abenteuer gehabt mit Männern. Und man verdächtigt dann den Freund von der Heidi Zkracken, den Gianni. Der Gianni ist ein Saisonier, der arbeitet an der Bar von der Stuvetta. Die Heidi Zkracken, die hat einen Job im Winter als Skilehrerin und sie hat auch verschiedene Privatschüler. Einer von diesen Privatschülern ist ein sogenannter Roger Gerber, Sohn aus gutem Haus, Vater ist Direktor von einer Versicherungsgesellschaft. Die Familie von dem Vater Gerber, die kommt ursprünglich aus dem Dorf. Jetzt leben sie aber in Zürich, auf dem Zürichberg, aber die kommen natürlich immer dorthin in die Ferien. Die Polizei fängt an ermitteln und kommt Hilfe über von einem jungen Polizisten, der heißt John Kundert, ist knapp 24. Der arbeitet eigentlich zu Chur bei der Polizei, wird aber eben dann ins Engadin abkommandiert, weil er aus dem gleichen, also weil er von dort kommt.
Also hat auch seine Wurzeln in seinem Dorf. Kennt denn allenfalls der Polizist oder hat der Polizist Kundert die Heidi Zkracken kennt?
Er hat die Heidi Zkracken tatsächlich kennt. Vor allem die Schwester hat er gut kennt von der Heidi Zkracken, Anita. Mit der ist er nämlich in die Schule gegangen. Und nicht nur das, sie sind mit 15, sind die auch Schulschätze gewesen. Und der John Kundert, der verdächtigt sofort den Roger Gerber, den ich vorhin gesagt habe, der die Privatstunde genommen hat bei der Heidi Zkracken. Aber er beißt total auf Granit. Die Familie Gerber hat wahnsinnig viel Einfluss, auch im Justizkreis. Und es gibt Zeugenaussagen, auch die Roger Gerber belastet, aber er wird nicht belangt, also die Ermittlungen verlaufen im Sand.
Jetzt haben wir aber gehört, der Krimi spielt auf drei Zeitebenen. Wir haben jetzt erfahren, was 1973 passiert ist, nämlich unter anderem der Mord. Was passiert 1990 und 2009?
Eben, ich habe es gesagt, der Fall Zkracken, der bleibt ungelöst, die Jahre vergönnt. Am 24. Februar 1990, da sind wir bei der nächsten Zeitebene, hat ein Polizist auf der Wache der Kantonspolizei Zürich eine Art wie ein Déjà-vu-Erlebnis. Das ist der Kundert, den wir vorhin darüber geredet haben. Der arbeitet jetzt unterdessen in Zürich. Und es wird ein Mord rapportiert von einer jungen Frau. Und wo der Kundert das Foto anschaut von dem Mordopfer, da wird es ihm total anders. Weil die Frau, die heisst Alicia Hutter, die umgebracht wurde, ist auf genau die gleiche Art zugerichtet wie damals, vor 17 Jahren, die Heidi Zkracken.
Also es könnte einen Zusammenhang geben. Was passiert jetzt nochmal 19 Jahre später, 2009?
2009 ist dann die Ebene, wo der Ermittler ins Spiel kommt, der Köbi Robert. Das ist eine bekannte Figur aus früheren Krimi von Stefan Pörtner. 2009 wird aber eben nochmal eine junge Frau umgebracht. Das ist dann eben der dritte Mord, Sandra Krummenacher. Und der Köbi Robert hat eine Freundin und wo die das hört, wo die von diesem Mord hört, hat sie einen ganz schlimmen Verdacht, wo sie dann dem Köbi Robert sagt. Sie hat nämlich das Gefühl, auch bei ihr löst das auch ein Déjà-vu-Erlebnis aus. Sie hat nämlich das Gefühl, dass ihr Ex-Freund der Mörder könnte sein. Und der Verdacht sagt sie dem Köbi und sagt, würdest du nicht echt ermitteln in diesem Fall? Und der Köbi Robert macht das. Also, ich darf jetzt nicht mehr erzählen, man merkt, das Ganze hängt irgendwie zusammen. Es ist sehr kompliziert, aber die Spannung wäre weg, wenn wir jetzt mehr noch würden erzählen.
Spannend klingt es tatsächlich und auch ein bisschen brutal, der Roman «Stirb, schöner Engel» vom Stefan Pörtner. Gehen wir zum dritten Krimi, der von Manfred Fischer, Christian Schmid. Der Roman heisst «Ave Helvetia». Ist das etwa aus einem Gebet über die Schweiz?
Oh, nein, gar nicht. AWE Helvetia ist eine rechte politische Organisation. AWE ist die Abkürzung für Aktion für vaterländische Erziehung. Und das ist ein Verein von der äussersten politischen Rechte, ein Verein, der zum Ziel hat, mit allen Mitteln gegen die kommunistische Bedrohung von der Schweiz vorzugehen.
Tönt nach einem politischen Krimi und auch nach einer Zeit, die ein Stück zurückliegt, vielleicht 20 Jahre oder so.
Jawohl, genau. Mhm. AW Helvetia spielt in den 1950er Jahren und früher 1960er Jahren. Es ist die Zeit vom Kalten Krieg, von der Kommunistenangst, ja, vom verbreiteten Kommunistenhass in der Schweiz. 1956 war der Aufstand zu Ungarn und ungarische Flüchtlinge sind in die Schweiz gekommen. In dieser Zeit von einem recht vergifteten politischen Klima lebt der Michael Steimen. Der Michael Steimen ist aus einfachen Verhältnissen, studiert in Zürich an der ETH Maschinenbau, ist Offizier in der Armee. Du schlittelt er in eine Lebenskrise. Daraus hilft ihm die Lena, eine Kunsthistorikerin und aktive Kommunistin. Sie zügeln zusammen. Der Michael tritt in die Partei ein und wechselt von Maschinenbau zu Germanistik. Dann sieht er ein Inserat vom Verlag vom rechtsbürgerlichen Volksplatz Urwil in der Ostschweiz. Die suchen dort jemanden, der einen Buchverlag aufbaut. Der Michael interessiert sich für die Stelle wegen seiner Diplomarbeit und überkommt sie dann auch, natürlich auch mit dem Segen von der Partei, weil man ihn ja als Informant aus einer rechten Küche kann brauchen.
Jetzt versuche ich mich als Ermittler. Könnte es sein, dass er jetzt der Linke ist, der in dieser rechten Bude allenfalls ermordet wird, oder umgekehrt, dass er einen Rechten umbringt?
Gut, sehr gut, aber einfach wäre es, aber es ist nicht ganz so. Nein. Er begegnet der Steimen beim ersten Treffen mit dem Verlagsleiter Meier gar nicht, um einen dicken rechten Boss mit Zigarren. Der Meier ist zwar Oberst, kommt etwa in der Uniform ins Büro, aber er ist interessiert und hat ein offenes Ohr für die Pläne vom Steimen. Leider steht er stark unter dem Einfluss von der AVE und dort hat es Scharfmacher dabei. Ein Morgen, wo der Steimen arbeiten konnte, hat es allen Orten Polizei. Der Meier hockt im Büro, erschossen mit der Offiziersmütze auf dem Kopf und einem Kleberli mit dem Schweizer Kreuz drauf auf der rechten Backe. Das ist der Fall, was es zu lösen gilt.
Genau die Szene, die wir am Anfang gehört haben, vom Buchzeichen da auf der Seite, die Sendung, die Ihnen neue Bücher vorstellt. Heute sind das drei Krimis, die in der Schweiz spielen. Wir haben also den Meier, der verschossen worden ist, wo der Michael Steimen ins Büro kommt. Kann man das glauben? Also, wer erzählt überhaupt die Geschichte?
Der Michael Steimen ist der Ich-Erzähler. Darum sieht der Leser alles mit seinen Augen und weiss darum auch, dass er nicht der Mörder sein kann.
Also meine doch eher einfache These vom linken Mitarbeiter, der seinen rechten Chef ermordet, stimmt offenbar nicht. Anita Richner, wer erzählt denn die Geschichte von «Stirb, schöner Engel»?
Die Zeitebene vom Jahr 2009, also die ganz aktuellste, die wird von dem Köbi Robert erzählt, eben dem Ermittler, den ich schon gesagt habe, den kennt man aus früheren Büchern von Stefan Pörtner. Der Köbi Robert ist eigentlich kein Ermittler im klassischen Sinn, aber er trägt gleich dazu bei, dass der Fall am Schluss gelöst wird.
Das beruhigt uns natürlich schon mal zum Wissen, wer ist der Erzähler im dritten Krimi, Freitod der 13.
Das ist ein ganz gewöhnlicher Erzähler, der alles weiss und mit der erzählten Zeit kann machen, was er will. Also eine Art Liebgott von der Geschichte.
Also Tatort Schweiz haben wir gesagt und auch gehört bei diesen drei Geschichten. Ich möchte noch ein bisschen genauer wissen, wie denn die Schweiz aussieht, die in diesen Roman dargestellt wird. Ist sie zum Beispiel im Roman «Stirb, schöner Engel» von Stefan Pödner, ist die Schweiz dort mehr als einfach so, ich sag mal, fast schon beliebige Kulisse, Anita Richner?
Ja, ich würde mich gerne auf den Teil konzentrieren, der im Engadin spielt. Also, ich habe mir immer ein bisschen St. Moritz vorgestellt, aber das ist eigentlich nicht explizit gesagt, aber wir können uns das also so vorstellen. Es ist das Jahr 1973, man findet die tote Heidi zu Kraken. Die Polizei fängt an ermitteln. Und mich dünkt die Zeit, die 70er Jahre in diesem Bergdorf, das hat der Stefan Pörtner irrsinnig gut eingefangen. Also er hat sich wahnsinnig viel Mühe gegeben mit dem Dekor, sage ich jetzt einmal. Also wir müssen uns vorstellen, der Wintersport dort ist natürlich noch nicht so hochgerüstet, wie er heute ist. Klar, der Wandel ist voll im Gang von einem Dorf, das man früher gebaut hat. Und eben jetzt lebt man vom Tourismus. Dorfläderli verschwinden, es kommen immer mehr teure Boutiquen, wo man Pelzmäntel und schicke Schuhe kaufen kann. Sogar das Milchläderli hat jetzt Champagner im Sortiment. Also das ist wirklich ein wahnsinniger Wandel im Gang. Und die Einheimischen haben natürlich irgendwo ein ambivalentes Verhältnis zu den Touristen. Also einerseits schnöden über Touristen, aber andererseits sind sie natürlich auch angewiesen auf sie. Und dieser Widerspruch, also der denke ich, wird sehr gut gezeigt. Und man spürt beim Lesen auch so ein bisschen die ganze Ambiance von diesen 70er Jahren, also auch wie die Gesellschaft damals funktioniert hat. Und mir ist das manchmal wirklich wie fast ein bisschen skurril vorgekommen. Ich würde das gerne an einem Ausschnitt zeigen. Wir müssen uns vorstellen, der Hauptkommissar Holzer und der Jungpolizist Kundert, die gehen ins Hotel Schweizerhof. Die wollen dort mit dem Hoteldirektor reden, weil die Heidi zu Kraken, wo ermordet wurde, hat dort aushilfsweise an der Hotelbar gearbeitet.
Der Direktor empfing sie in seinem Büro. Er war ein dünner Mann mit Halbglatze und gelber Haut, die Kundert an alte Zeitungen erinnerte. Sein ungesundes Aussehen wurde durch die elegante Kleidung noch verstärkt. Er trug graue Hosen und einen dunkelblauen Blazer. Er war nicht gerade ein Aushängeschild für die Region, die mit ihrer gesunden Luft und mit Bildern sonnengebräunter junger Menschen Touristen aus aller Welt anlockte. Wahrscheinlich wusste er gar nicht, dass diese Luft tatsächlich existierte, weil er sein Hotel nie verließ. »Ah, die Herren von der Polizei, ich habe Sie erwartet. Wollen Sie einen Cognac?« Holzer hob die Schultern. »Einen kleinen.« Kundert schüttelte den Kopf. »Nein, danke.« Der Hoteldirektor öffnete einen Aktenschrank aus dunklem Holz. Auf dem untersten Tablar standen Flaschen und Gläser. Er stellte zwei bauchige Schwenker auf den Schreibtisch und setzte die Flasche auch dann nicht ab, als Holzer lautstark und mit abwehrender Geste Einhalt gebot. »Aber Herr Kommissar, so einen Tropfen gibt es nicht alle Tage«, lachte er heiser und füllte großzügig sein eigenes Glas.
Ja, also da hört man den Hoteldirektor, der ein bisschen verwittert aussieht, grosszügig Alkohol ausschenkt in seinem Büro. Nachher raucht er dann auch noch. Also irgendwie kann man sich das in der heutigen Zeit gar nicht mehr vorstellen. Also heute müssen alle Leute fit und schlank sein. Man spürt wirklich, das ist in einer anderen Zeit. Und mir hat das sehr gefallen, wie der Stefan Pörtner die Kulissen von dem Wintersportort, wie er das beschreibt, sehr viel Liebe auch zum Detail. Und als mir ist so gegangen, bei dieser Beschreibung von dem Hotel, habe ich wie so ein bisschen die müffelige Atmosphäre, das habe ich wie irgendwie gespürt.
Also man wird in eine andere Zeit aufgesetzt, nicht nur an einen anderen Ort. Im Roman «Freitod der 13. Christian Schmid» ist man dort im ähnlichen Stil wirklich zu Bern.
Da hören wir am besten einen kurzen Ausschnitt dazu. Der Tochter Zuber fährt mit dem Velo zum Einsatzort.
Beim Bahnhofsplatz verlangsamte Zuber seine Fahrt und er fuhr im Schritttempo durch die Fußgängerzone. Kaum hatte er die Spitalgasse erreicht, wollte er wieder beschleunigen, doch weil er die Tramschiene in viel zu spitzem Winkel kreuzte, rutschte das Hinterrad kurz unter ihm weg. Nur mit viel Glück und einem tollpatschigen Manöver konnte er einen üblen Sturz verhindern. Nicht aber das höhnische Gejohle der Jugendlichen, die auf der Treppe der Heiliggeistkirche herumlungerten und sein Malheur beobachtet hatten. »Kifferbande«, dachte er und streckte ihnen den erhobenen Mittelfinger entgegen, sobald er sein Velo wieder unter Kontrolle hatte.
Man hört, Geografie stimmt, und in der Kulisse hat das Leben, das der Ortskundig sofort erkennt. Die Welt bleibt aber gleich reine Kulisse für die Handlung.
Reine Kulisse bedeutet was?
Der Peter Henni ist ein Krimi-Autor, der aus der Handlung und einem Fall unterwirft. Das gibt seinen Krimi-Schuss. Man liest sehr gerne, wie etwas läuft. Der Nachteil von dieser Art Schreiben ist, dass die Figuren und die Welt, die sie drinnen handeln, nur so weit interessant sind, wie sie der Handlung und dem Fall dienen. In «Freitote 13. liest man sich durch die rasante Geschichte und erfährt viel über Lebensversicherungen mit Suizidklauseln, Sterbehilfe, Problem mit der natürlichen Todesursache, mehr nicht. Wir könnten um die Geschichte auch eine ganz andere Kulisse aufbauen, Zürich oder Genf oder meinetwegen Teilen im Kanton Schaffhausen.
Also wir haben einen Roman, wo der Schauplatz sehr plastisch geschildert wird, dort im Engadin, einen, wo er weniger deutlich sozusagen vorkommt, zu Bern. Beim dritten Roman «Ave Helvetia» vermute ich mal, dass es eher plastisch wird sein, weil es ist ja auch ein historisches, politisches Klima, das dort aufgebaut wird.
Es ist genau so. «Ave Helvetia» fährt schon an mit einem WK. Der wird in der Geschichte das hässige Klima zwischen den politischen Blöcken entwickelt, wo dieser Zeit so eine Gau von verhockter Sinnlosigkeit gibt. Und da ist der Manfred Fischer auch gut im Charakterisieren von Örtlichkeiten, zum Beispiel, wo der Michael Steimer zuerst mal auf Urwil kommt.
Die Station hatte keine Perrons. Auf dem einen Gleise stand mein Zug, das andere führte zurück nach Zürich. Der Bahnhofsvorstand war aus dem Glasvorbau herausgekommen und stand jetzt in der Pose eines Generals neben dem Zug. Er pfiff und gab dem Lokomotivführer mit der Kelle das Zeichen zum Abfahren. Ich hatte mir den Weg hinauf zum Sitz der Firma beschreiben lassen. Er führte vom Bahnhof hinaus auf einen kleinen, mit Kastanienbäumen bestandenen Platz. Die Bäume verdeckten den Eingang der hässlichen Artilleriekaserne, durch den die Soldaten, wenn sie am späten Sonntagabend aus dem Urlaub zurückkehrten, von den Unteroffizieren wieder in ihr militärisches Gefängnis getrieben wurden. Vom Platz aus stieg ein enges Sträßchen steil nach oben. Links war das Restaurant Nirvana, rechts die drei Eidgenossen, zwei etwas heruntergekommene Soldatenkneipen, die jetzt um die Mittagszeit geschlossen waren.
Wir haben also einen Lokomotivführer mit seiner Kelle, ein Restaurant namens «Drei Eidgenossen», also wirklich mit viel Detail aus der Provinz von den 50er Jahren gespickt, diese Szene. Hat das, ich sag mal, andere Verhältnis zum Tatort Schweiz nicht auch damit zu tun, dass da ein Ich-Erzähler erzählt?
Ja, ganz sicher hat das mit dem zu tun. Ein Ich-Erzähler hat Gefühl, der hat Laune, nimmt Stimmungen wahr und auf. Alles das prägt auch die Wahrnehmung und Beschreibung von der Welt. Wenn der Steinmann in seiner Krise die Nacht durch Zürich läuft, nimmt er uns eben mit in die dunklen Gassen, vor leere Fenster, in schlecht beleuchtete Ecken. Das hat Atmosphäre. Awe Helvetia ist sicher der Schweizerische von diesen beiden Krimi, die ich angelesen habe. Oder anders gesagt, die Schweizerische ist in ihm besser rausgeschaffen, tiefer.
Wir haben jetzt also etwas über die Handlung erfahren, wir haben etwas über die Schauplätze erfahren. Wichtig sind jeweils natürlich auch die Hauptfiguren. Wer sind sie, wie sind sie auch? Anita Richner, vielleicht zuerst in «Stirb, schöner Engel» ist es der Köbi Robert. Was ist das für einen?
Ja, ich tue mich jetzt auf den Köbi Robert natürlich beschränken. Es hat ein paar Hauptfiguren, aber er ist sicher die wichtigste. Er ist ja der Ermittler und er ist so für mich jemand, so ein richtiger Mensch aus Fleisch und Blut. Das gefällt mir sehr. Also, das ist jemand, der Brüche hat in seinem Leben. Der ist manchmal wahnsinnig ungeschickt, lässt sich übertölpeln. Aber alles in allem ist er sehr, sehr liebenswert. Jetzt im neuesten Buch hat der Köbi gerade eine Midlife-Crisis hinter sich. Er hat sehr viel Alkohol getrunken, hat dann müssen einen Entzug machen, schafft jetzt 60% als Sachbearbeiter in einer Computerfirma von einem Freund und wohnt in zwei wirklich sehr kleinen, bescheidenen Zimmern im Sous-Sol von einem Haus im Zürichberg. Aber es gibt auch Silberstreifen am Horizont. Er trifft beim Posten die Mia wieder. Das ist eine alte Bekannte aus den 80er Jahren, wo er so ein bisschen dafür geschwärmt hat. Und jetzt werden die beiden ein Paar. Der Köbi hat früher im Kreis 4 in Zürich gewohnt, an der Langstrasse. Und er hat im linksalternativen Milieu verkehrt. Unterdessen ist er aber eben ein bisschen älter geworden, hat teilweise ein bisschen eine andere Perspektive. Und zum Teil nerven ihn jetzt auch so ein bisschen die Widersprüche von dieser Szene, die er darin verkehrt hat. Und es gibt ein paar Passagen, wo der Stefan Pörtner das sehr gut beschreibt. Hören wir doch mal einen Ausschnitt, wo der Köbi Robert in ein Café im Kreis 4 muss recherchieren.
Ich kannte mich nicht mehr aus hier unten, aber ich vermisste die Langstrasse nicht. Wir hatten uns auseinandergelebt. Ich wurde alt. Dass man alt wird, merkt man daran, dass man die Welt nicht mehr versteht. Nicht, dass ich sie je wirklich verstanden hätte. Mein Quartier hatte ich aber verstanden, dachte ich. Zweifel kamen auf, als die Linken die Drogen- und Menschenhändler verteidigten. Das Milieu hatte die Häuserpreise in die Höhe gejagt und die Familien vertrieben. Aber das passte nicht ins gängige Gentrification-Modell. Darum wurden die straffgeführten Organisationen, die mit Ausbeutermethoden horrende Profite machten und in ihren Heimatländern Journalisten und Gewerkschafter umbringen ließen, zu Vertretern des Romantischen und Verruchten. Sie und die Anwohner mussten vor den ominösen Yuppies geschützt werden. Die Anwohner wurden allerdings nicht gefragt, ob sie geschützt werden wollten. Wenn sie sich über Lärm oder Angriffe von Dealern oder Zuhältern beklagten, galten sie als reaktionär, auch wenn sie schon lange vor diesen im Quartier gelebt hatten. Die Kommerzialisierung des öffentlichen Raumes ging in Ordnung, wenn es sich um Drogenhandel und Prostitution handelte, wenn nur keine Firmenlogos zu sehen waren. Von den Konzernen wurde verlangt, Menschen-, Umwelt-, Arbeitsrechte einzuhalten, bei den Gangstern sah man das nicht so eng.
Der Köbi Robert aus «Stirb, schöner Engel». Er kennt also seine alte Welt fast nicht mehr. Gehen wir zu dem, ich sag mal, Versicherungskrimi. Freitod, der 13. Wer steht da im Zentrum?
Ganz eindeutig der Dr. Marco Zuber. Der Autor Peter Henni plaudert da, excuse, wenn ich es so sage, aus einem Nähkästchen. Er ist selber Doktor mit eigener Praxis. Und sein Sachwissen macht die Geschichte, die er um Margot Zuber entwickelt, so glaubwürdig. Der Margot Zuber ist alles andere wie der Gott in Weisser, ist in den 30er Single und mit seinem Leben so hebklepp zufrieden. Wo die Geschichte anfängt, hat er gerade den Fahrausweis für 8 Wochen weg, weil er schnell ist gefahren. Er bringt den Fall ins Rollen, weil er an seiner Diagnose natürliche Todesursache zweifelt. Und er mischt sich dann gegen wieder ein, meistens nicht gerade geschickt, und bringt sich dann schlussendlich noch fast in Gefahr. Der Peter Henni konzentriert sich bei dieser Geschichte so auf seine Hauptfigur, dass er sogar die Polizei ein bisschen in die Wand drückt. Die spielt in dieser Geschichte kaum eine Rolle. Stört das nicht. Ich habe gerne in der untypischen Krimi.
Untypisch in der Tat, wenn ich das so höre, gilt, denke ich, auch für den anderen Krimi von Manfred Fischer, Ave Helvetia, wo es da so politisch zu und her geht, und auch für die Hauptfigur Michael Steimer, auch einen so ein untypischer Typ, oder?
Ja, ganz sicher. Wenn man von Michael Steimer behauptet, er sei ein Krimi-Held, hältet man sich weit zum Fenster aus. Der Michael Steimer ist ein Held, der der versteinerten Schweiz leidet. Er ist Offizier, aber mit der Ideologie, die in den 1950er Jahren hinter der Landesverteidigung steckt, nichts anfangen. Er kommt aus einfachem Haus und studiert. Er wechselt von der Ingenieur in Geisteswissenschaft. Er geht wegen der Lena in die kommunistische Partei, ist dort aber nie recht aktiv. Er findet seinen Chef Meier steht politisch auf der falschen Seite, kann ihn aber nicht als Find anschauen. Man sieht, gehen so ein bisschen zwischendrin. Nicht über Ideologien oder Mannenbünd findet er zur Ruhe und zu einer Zukunft. Nein, über Frauen, die dann ja politisch gar nichts zu sagen haben. Zuerst über die Lena und nach ihrem Tod über Miriam. Ave Helvetia ist mehr ein Roman über eine Wegstrecke Leben in einer schwierigen Schweiz. Dass da noch ein Mord spielt, ist sicher nicht zentral für die Geschichte. Zentral ist eher die Erfahrung vom Steimer, wie aus politischen Differenzen Hass kann wachsen kann. Ein Hass, der das öffentliche Leben und die Politik anfrisst.
Wir haben so einiges erfahren über die 3 Krimis. Zum Schluss noch für all die Hörerinnen und Hörer, die denken, mal, wäre vielleicht etwas für mich. Anita Richner, wer soll jetzt «Stirb, schöner Engel» von Stefan Pörtner zum Beispiel lesen?
Also ich denke, wer gern Krimi hat, der liest den neuen Roman von Stefan Pörtner gern. Und für alle, die Zürich gut kennen, hat das Buch halt noch so einen zusätzlichen Reiz. Also der Köbi, der Ermittler, der spiegelt gut das Lebensgefühl noch von einer Generation, die jetzt halt auch nicht mehr die Jüngste ist, also so die Leute Mitte, Ende 40. Das Buch ist sehr gut geschrieben, also ich konnte fast nicht mehr aufhören mit Lesen. Der Krimi ist gut gebaut mit diesen 3 Zeitebenen, es ist wirklich sehr spannend. Und mir gefällt auch, wie der Stefan Pörtner seine Figuren schafft. Also, die leben wirklich, das sind nicht einfach Schablonen. Und nicht nur der Fall ist spannend, der ganze Plot, sondern eben auch das Ambiente, das beschrieben wird. Jetzt vorne, wo man eben über Engadin geredet hat, das zieht einem einfach rein.
Freitod, der 13. Der andere oder einer von den beiden anderen Krimiromanen von Peter Henning geschrieben, Christian Schmidt. Wem kann man das speziell empfehlen?
Ja, allen, das ist ganz einfach. Allen, die gerne Bücher haben mit Schreis, Bücher von Peter Henni, da so schon sein letztes Samenspende, sind schnelle, spannende Krimi für ein grosses Publikum. Voilà.
Und das politisch angehauchte Buch Ave Helvetia?
Ja, da muss ich ein bisschen von mir aus einschauen, selber nicht gerne auf die 1950er Jahre zurück. Ich finde es eine ideologisch verknorzerte und verzworgelte Zeit in der Schweiz. Darum habe ich Manfred Fischer sein Ave Helvetia mit Interesse und auch mit viel Zustimmung gelesen. Ave Helvetia ist vielleicht eher für die, die einen zeitgeschichtlichen Roman lesen, weder für reine Krimileser, sagt die Zähnisch.
Hoffen wir, liebe Hörerinnen und Hörer, dass auch für Sie etwas da drunter ist. Das war unsere Literatursendung Buchzeichen mit dem Titel Tatort Schweiz. Ich habe Ihnen nochmal die genauen Angaben zu den 3 Büchern, die Anita Richner und Christian Schmid vorgestellt haben. Von Peter Henni, Freitod, der 13. erschienen im Kosmos Verlag. Dann Stirb, schöner Engel, vom Stefan Pörtner im Bilger Verlag. Und Ave Helvetia vom Manfred Fischer. Fischer mit V übrigens, rausgekommen im Vorwärts Verlag.
Buchzeichen.
Präsentiert von buch.ch, Ihrer Schweizer Online-Buchhandlung.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.